Also nochmal guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das Wort. Und ja, heute predige ich mal zur Zeit und nicht zur Unzeit. Was ist eine bessere Zeit für eine Predigt als so ein Sonntagsgottesdienst? Ich möchte heute über das predigen, worum es im Christentum im Kern eigentlich geht. Das ist etwas, was mir so seit einigen Wochen auf dem Herzen liegt, und ich dachte, ich bereite mich mal ein bisschen darauf vor. Und ja, warum liegt mir das auf dem Herzen? Weil ich da oft Missverständnisse sehe. Jetzt nicht in dieser Gemeinde, aber so, wenn ich meine Ohren so aufstelle, auch außerhalb, höre ich oft so Sätze wie, das Christentum ist ja die Religion der Nächstenliebe. Oder ich höre Sätze wie, ja, ich bin zwar kein Christ, aber ich versuche auch so ein guter Mensch zu sein. Und da denke ich, das ist schön, das ist gut, ich will das wertschätzen, ein guter Mensch zu sein, das ist ein guter Vorsatz. Aber das ist ja nicht der Kern. Also es gibt christliche Ethik, also Ethik, die Lehre von dem guten Verhalten, was ist das gute Tun. Natürlich gibt es christliche Ethik und die wertschätze ich. Und ich will mich daran richten, aber das ist ja nicht der Kern. Christentum ist ja sowieso keine Religion. Religion ist ja immer der Versuch des Menschen, zu Gott zu kommen. Wobei beim Christentum Gott zu den Menschen gekommen ist. Und er ist gekommen in Jesus Christus. Und das Christentum ist einfach die, die dem Christus nachfolgen. Und der Grund, warum er gekommen ist, war jetzt nicht, um eine neue christliche Ethik zu etablieren, auch wenn das Christentum Ethik enthält und auch wenn das Christentum Nächstenliebe predigt, sondern er war etwas anderes, und den finden wir, du bist ein Schatz, Tobias. Empfinden wir in seinen eigenen Worten, er hat es nämlich sehr deutlich gesagt, warum er eigentlich gekommen ist. Und ein schöner Vers ist Johannes 10, Vers 10, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Wir finden das auch in unserem bekanntesten Vers, also viele sagen der bekannteste Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Ich werde heute sehr viel Johannes zitieren. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Also es geht um dieses ewige Leben. Die Liebe ist die Motivation, warum er das tut, warum er bereit war, diesen Preis zu bezahlen. Weil das Ziel, das er erreichen wollte, ist, dass wir das Leben haben. Und dieses Ziel konnte er nur erreichen, indem er selber kommt in Christus. Andere Dinge, so Segen, so kann er auf uns herabbringen. Das Gesetz konnte er überreichen. Die Bibel sagt, auch wieder Johannes, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit aber ist in Jesus Christus zu uns gekommen. Und er konnte das nur auf diesem Weg zu uns bringen, in sich selbst, weil das Leben ist nur in Gott. In Gott ist das Leben, er ist die Quelle des Lebens. Und deswegen muss er zu uns kommen. Er muss in uns kommen, damit wir auch Leben haben, weil das Leben nur in ihm ist. Und ich habe den Vers gesucht, der das am deutlichsten sagt, und ich habe ihn gefunden in 1. Johannes 5, Vers 12. Da sagt Johannes, schreibt und bringt es auf den Punkt: Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Also, wenn ihr euch einen Vers merken möchtet heute, dann merkt euch den. Ich werde versuchen, mich immer an diese Worte zu halten. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das ist eine sehr klare Aussage. Nämlich, das Leben ist in Jesus und nur in Jesus. Es gibt keinen anderen Weg, Leben zu haben, außer durch Jesus. Und alles, was lebt, lebt, weil es in irgendeiner Form in Beziehung steht zu Jesus. Also, ich könnte auch sagen, Jesus ist eine notwendige Bedingung für das Leben und eine hinreichende Bedingung. Da merkt man schon, was man studiert hat, wenn man solche Wörter benutzt. Aber ich mag es einfach, sich präzise auszudrücken. Also wirklich zu sagen, das Leben ist in Jesus und nur in Jesus. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist eine sehr radikale Aussage, wenn du jetzt so mit ein bisschen vorwurfsvollem Ton im Herzen denkst, das ist aber eine radikale Aussage, dann sage ich herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Es ist eine radikale Aussage. Das Leben ist in Jesus und nur in Jesus. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ist aus dem Kontext gerissen. Ich lade dich ein, lies dir den Kontext durch. Der steht ziemlich am Ende vom 1. Johannesbrief. Und der ganze Johannesbrief läuft auf diesen Satz zu. Und er will eigentlich das deutlich machen, damit keine Missverständnisse mehr sind. Es gibt keinen anderen Weg zum Leben, außer durch Jesus. Nun predige ich ja heute nicht zur Unzeit. Ich stehe ja nicht jetzt irgendwo auf dem Marktplatz und rede zu fremden Menschen, sondern ich bin ja hier unter euch. Und mein Ziel ist es ja nicht, jetzt euch davon zu überzeugen, dass dieser Satz stimmt. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch den so teilen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch mit Jesus leben, eine Beziehung zu Jesus haben, das ewige Leben haben. Deswegen will ich auf einen anderen Aspekt hinaus, der auch hier mit drin steckt. Der auch vor allem in dem Vers steckt, den ich heute zuerst zitiert habe, Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben oder in Fülle haben, damit sie das volle Leben haben. Dieser Gedanke steckt hier auch mit drin. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Da darf man jetzt nicht sofort für Leben einfach ewiges Leben einsetzen, sondern einfach mal das Wort Leben wirken lassen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Es ist nicht nur gemeint, das ewige Leben im Sinne von, wir haben die Eintrittskarte in den Himmel und bis wir da hinkommen, können wir ja nochmal hier die Hölle ausleben. Sondern wer den Sohn hat, hat das Leben. Also das Lebendigsein, sich lebendig fühlen. Dass man das ein bisschen nochmal betont, dass man nicht einfach sagt, ich habe ewiges Leben, aber ich fühle mich irgendwie total schlecht. Ich fühle mich krank, ich fühle mich einsam, ich fühle mich verlassen, eigentlich so richtig, ich fühle mich nicht richtig lebendig. So. Das ist dann irgendwie auch ein Mangel am Leben. Es reicht nicht nur, das ewige Leben zu haben und sich aber dabei miserabel und halbtot zu fühlen. Sondern wir wollen ja das ewige Leben haben, ja, aber wir wollen auch das Leben haben, also das Leben in Fülle. Und darüber will ich heute sprechen. Und auch dafür gilt natürlich dieser Satz. Um das Leben zu haben, brauchen wir Jesus, brauchen wir eine Beziehung zu Jesus. Und das ist die einzige Möglichkeit, Zugang zu haben zu diesem Leben, dieser Lebendigkeit zu empfangen. Ich glaube, das ist auch die größte Sehnsucht, die Menschen haben. Ist ja auch das größte Problem, das die Menschen haben. Deswegen habe ich gesagt, ich will darüber reden, worum es im Christentum eigentlich geht. Und das ist das Leben. Hätte jemand anders vielleicht als erstes gedacht, das ist die Liebe. Da will ich jetzt nicht drüber streiten, denn Leben und Liebe sind so eng zusammen. Also ich will mehr das Wort Leben heute benutzen, um den Ernst der Sache deutlich zu machen. Denn es geht wirklich um Leben und Tod. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Wenn man das Leben nicht hat, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Denn ohne das Leben ist das Leben nicht so das wahre Leben. Das ist auch eine Erkenntnis. Diese Erkenntnis, da hat sich die Bibel 12 Kapitel für Zeit genommen, auszuarbeiten. Nennen wir das Buch Prediger. Der hat wirklich diese Erkenntnis, das ist der zweite Teil des Satzes, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Diesen zweiten Teil des Satzes würde ich als Überschrift geben über das Buch Prediger. Wenn ihr das mal lest, ich weiß nicht, ob manche das schon gelesen haben, das ist so ein Buch, das liest man durch, und denkt, ich lese lieber was anderes. Das beginnt mit Nichtigkeit. Alles ist Nichtigkeit. Oder Windhauch, Windhauch. Oder eitel, eitel. Oder alles ist sinnlos, je nach Übersetzung. Alles ist sinnlos, 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 alles ist sinnlos. Damit beginnt er und damit endet er. Da kommt er immer wieder drauf zurück. Und dann führt er aus, was alles sinnlos ist. Und der führt eine Menge verschiedene Themen an. Und dann kann man ja sagen, aber wenn, und übrigens, der Grund, warum alles sinnlos ist, ist der Tod. Daran macht er das fest. Immer wieder kommt er darauf zurück. Er meint, wenn wir sowieso sterben, was hat das dann alles für einen Sinn? Warum sollte ich mir irgendwas aufbauen? Warum sollte ich ein Bäumchen pflanzen, so, wenn ich morgen sowieso tot bin? Und wenn die, die daran noch Freude haben, meine Kinder auch irgendwann tot sind, wo ist der Sinn? Am Tod macht er die Sinnlosigkeit fest. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Also das Buch Prediger, das so darauf rumreitet, dass alles sinnlos ist, steht nicht zu Unrecht in der Bibel. Also Gott sitzt nicht im Himmel und guckt auf dieses fertige Werk und denkt, wunderschönes Werk, mein Wort, lebendiges Wort, Salomo. Nur weil der so ein großer König ist, meint man alles, was er aufschreibt, irgendwie in die Bibel zu nehmen. Aber zum Glück liest ja eh keiner Prediger. Das ist nicht die Situation. Ich glaube, Prediger steht zu Recht in der Bibel. Nämlich dieser zweite Satz ist es auch wert, betont zu werden. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und ohne das Leben ist das Leben sinnlos. Und diese Aussage macht Prediger überaus deutlich. Im Prediger steht nichts von Jesus. Prediger steht nur ohne, kommt ganz ohne Jesus aus. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, Prediger steht ja auch im Alten Testament. Und Jesus kommt ja erst im Neuen Testament auf die Bühne. Das stimmt so nicht. Das ist ein kurzer Seitengedanke, den ich erwähnen muss. Jesus taucht im Alten Testament sehr oft auf. Und zwar nicht nur in Prophetien, sondern auch in Personen. Ich weiß, dass ich da ein großes Fass aufmache, aber ich möchte es doch betonen, weil mir es wichtig ist, dass im Prediger taucht Jesus nicht auf. Übrigens, wer jetzt da widersprechen möchte, der darf das gerne tun. Ich möchte nur ein Buch dazu empfehlen, das ich überaus spannend finde, zu dieser Frage, wo Jesus im Alten Testament auftaucht. Es gibt ein sehr schönes Buch, geschrieben von einem messianischen Juden. Das hat den Titel Who Ate Lunch with Abraham? Also wer hat Abendbrot gegessen mit Abraham? Und da geht er das sehr schön durch und führt das sehr ausführlich aus. Ich glaube, es gibt das nicht auf Deutsch, aber das ist ein sehr schönes Buch, wo das deutlich wird. Aber im Prediger taucht Jesus definitiv nicht aus. Das heißt, wir haben ein Buch ohne Jesus und wir haben ein Buch ohne das Leben. Und das Fazit dieses Buches ist, es ist alles sinnlos. Aber mit Jesus haben wir das Leben. Und dann hat das Leben einen Sinn. Und das können wir fühlen. Jetzt kann man natürlich sagen, kannst du das beweisen? Das kann ich natürlich nicht beweisen. Ich kann ja auch nicht einem Blinden beweisen, dass der Himmel blau ist. Wie soll das gehen? Ich kann ja nicht. Man muss das selber spüren, man muss das selber erleben. Dann ist das, also man muss das erfahren. Ich gehe davon aus, die meisten haben das gerade im Lobpreis erfahren. Es ist einfach so schön zu leben, sich lebendig zu fühlen. Und manchmal weint man dabei, aber dieses Weinen ist unglaublich lebendig. Dieses zu wissen, Gott ist da. Einfach verbunden sein mit der Quelle. Sich lebendig zu fühlen. Das haben wir nur in Jesus. Wenn wir es nicht in Jesus haben, versuchen wir es irgendwie anders zu finden. Der Mensch kann nicht leben ohne Leben. Ja. Er versucht dann, er hat verschiedene Strategien, mit diesem Schmerz umzugehen. Ich kann jetzt nicht alle aufziehen, aber ihr kennt leugnen. Es gibt das Problem nicht. Und dann irgendwann ganz verwundert sein, wenn man stirbt. Betäubung. Also den Schmerz betäuben. Ablenkung. Oder so den Kick suchen. Das ist alles, man versucht irgendwie das Leben zu spüren. Und manchmal funktioniert das. Und bei vielen Menschen funktioniert das eine ganze Zeit lang. dass man kann Jahre leben, ohne sich dieses Problems bewusst zu sein. Weil diese Mechanismen auch irgendwo funktionieren, eine Zeit lang. Aber letztendlich lenken sie uns nur davon ab, dass wir eben nicht dieses Leben haben. Und es ist gut, dass wenn man das spürt, irgendwie fühle ich diese Leere, ich fühle mich so taub, das ist irgendwie nicht das wahre Leben, das einmal zuzulassen. Und man muss da gar nicht lange dran stehen bleiben. Man muss jetzt nicht, so wie der Prediger, ewig lange daran verzweifeln und in Depression fallen. Man kann gleich sagen, Moment, ich weiß doch, wo das Leben ist. Wir wissen das doch alle. Ich meine, dieser Vers oder auch die anderen Verse, die ich zitiert habe, die sind ja jetzt nicht neu. Das wissen wir doch. Wir manchmal viel zu lange verharren wir dabei, dass wir uns jetzt nicht so richtig gut fühlen und probieren dies aus und probieren das aus und hören unsere Lieblingsmusik. Und das macht es nicht besser, anstatt einfach mal zurück zum Leben, zurück zu Jesus. Und die naheste und einfachste Möglichkeit, damit in Kontakt zu kommen oder von diesem Leben zu ziehen, ist durch Gottes Wort. In Johannes 5, Vers 24 und 25, sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. Wir haben hier eine ganz klare Verbindung von die Stimme Gottes hören zu das Leben empfangen. Und wenn man jetzt die Verse so beim ersten Mal hört, könnte man denken, ja, ist ja ganz klar Bekehrung mit gemeint. Ne? Also, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Also man hört die Stimme, man hört auf einer Evangelisation die Einladung und man bekehrt sich und dann hat man das ewige Leben. Und das ist so ein Ticket lösen. Das ist aber nicht, was der Vers sagt, obwohl durchaus das Wort ewiges Leben vorkommt. Denn ich habe es extra nochmal heute Morgen nachgeschaut. Wer mein Wort hört, dieses Wort hört, ist hier im Griechischen geschrieben im Partizip Präsens. Das bedeutet, die Zeitform wird verwendet, um eine andauernde Handlung zu beschreiben. Also gemeint ist, wer mein Wort hört und hört und zuhört und zuhört, also wer mit mir in Kontakt ist und meine Stimme hört, der hat das ewige Leben. Und nicht, wer einmal irgendwo mal ein Wort gehört hat und dann Ja gesagt hat und dann aber nicht mehr zuhört. Sondern wer es hört und hört und hört, der hat durch dieses Hören des Wortes fließt das Leben zu dir. Das ist damit gemeint. Das ist auch eine Erfahrung, die gleich im nächsten Kapitel die Jünger machen. Oder die machen die schon die ganze Zeit, aber beschreiben sie. Wenn wir in Johannes 6 gehen, lesen wir zuerst von der Speisung der 5000. Und auf diesem Erlebnis aufbauend will Jesus ihnen etwas erklären. Nämlich genau diese Sache mit dem Leben. Er sagt, ihr habt jetzt gegessen und das ist gut, Essen ist ja auch wichtig fürs Leben. Und jetzt will ich euch mal von dem Brot des Lebens erzählen. Im nächsten Abschnitt kommt dieser berühmte Vers, denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und dann geht der Dialog geht so ein bisschen weiter, ich überspringe das ein bisschen. Am Ende kommt es darauf, dass er sagt, ich bin das Brot des Lebens, wir kennen den Vers. Für die war dieser Vers schon eine Provokation. Es läuft nämlich darauf hinaus, dass er sagt, ich bin das Brot, mein Fleisch ist das Brot. Und dann sagen die, Moment, dein Fleisch ist das Brot? Und dann sagt er, ja, ganz recht, ihr müsst nämlich mein Fleisch essen. Und das war die abstoßendste Predigt, die Jesus je gehalten hat. Weil die sind richtig wütend geworden. Dann heißt es, die murrten über ihn. Wir hatten mal in der Jugendstunde ein Vers, murret nicht. Und dann fragt eine, Moment mal, was bedeutet murret nicht? Und dann sagt einer, ach, das heißt, ihr sollt nicht aggro machen. Also sie murrten über ihn und sagten, das ist ekelhaft. Also ihr müsst mein Fleisch essen. Und Jesus, anstatt das irgendwie zu erklären und zu sagen, Moment, das ist der Geist, der lebendig macht, der Satz kommt später auch, anstatt das zu erklären, sagt ihr einfach, ich lese euch die Verse vor, 52, die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ich hätte schon eigentlich nach einem Satz aufhören können. Ich wollte nur deutlich machen, wie dramatisch das ist, was Jesus da sagt. Er wiederholt es und kaut darauf rum und immer wieder sagt er mein Fleisch essen. Und die sind schon angewidert von mein Fleisch essen. Und anstatt das irgendwie zu erklären, die geistliche Dimension dahinter zu erklären, setzt er noch einen drauf und sagt, ach, mein Blut müsst ihr übrigens auch trinken. Und dann heißt es in Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, also nicht von den Fremden, sondern von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Genau, Vers 66. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Die haben das gehört und gesagt, das ist zu viel. Und dann fragt er seinen engsten Jüngerkreis, die 12 Jünger, und fragt sie, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Also Petrus, auf die Frage, wollt ihr auch gehen, sagt Petrus, wohin? Petrus hat gar keine Antwort und keine Erklärung für das, was Jesus da gerade gepredigt hat. Petrus sagt ja nicht, wieso, ist doch sonnenklar, Fleisch essen und Blut trinken und Abendmahl und Verbindung. Und eigentlich sagt Petrus, ich bin auch verwirrt, ich verstehe das auch nicht. Aber das, was ich weiß, ist, dass wenn ich in der Nähe von diesem Mann bin und wenn ich seine Worte höre, ich mich unglaublich lebendig fühle. Ich fühle einfach, wie das Leben so in mir ist. Und das ist etwas, was ich nirgendwo sonst erfahre oder erfahren habe jemals. Ich habe schon manche tolle Momente gehabt im Leben, wo man irgendwie den Kick hat und irgendwie lacht. Aber ich habe dieses Leben nie gespürt, außer wenn ich diesen Mann höre. Du hast Worte ewigen Lebens. Und er sagt, und deswegen bleibe ich. Und wir können diese gleiche Erfahrung machen und wir machen sie ja auch ständig. Und wir haben so ein Geschenk, dass wir hier, wir haben die ganze Heilige Schrift. Ich glaube, wir haben alle so ein Buch, das wirklich eine unglaubliche Kraft in sich hat, das Leben uns weiterzugeben. Und es gibt durchaus Momente, wo man ein Wort hört und spürt so diese Kraft einfach so, als würde man das trinken. Das sind ganz tolle Momente. Und das kennen wir auch im Lobpreis. Ich will heute sehr mal bei der Schrift bleiben. Das Leben ist nur in Jesus, wie wir Jesus empfangen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also Lobpreis, Meditation, Gebet, das Wort. Ich will heute vor allem über das Wort reden. Dass wir durch das Wort Jesus empfangen und durch Jesus das Leben empfangen. Und diese Erfahrung hat hier Petrus gemacht und bekennt das. Und die machen wir auch. Und wie gesagt, es gibt Momente, wo wir es einfach so ein Wort hören und es gibt uns unglaublich Leben. Ich will euch ein Beispiel geben. Das ist die Stelle, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Weil das ist einfach Verse aus der Bibel, die, wenn ich sie lese, sind die ungefähr so, als würde ich es trinken. Also es gibt manchmal liest man Bibel und spürt herzlich wenig, da komme ich gleich noch drauf. Aber manchmal liest man ein Wort und es ist unglaublich kraftvoll. Und so ein Wort, wieder Johannes-Evangelium. Ich will euch das mal vorlesen und ich bin sicher, ihr wisst, wo das steht. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ich kann das tausendmal lesen. Das ist jedes Mal wieder cool. Und so gibt es viele Worte und wahrscheinlich bei verschiedenen Menschen sind es verschiedene Worte, die einem ansprechen. Und es ist gut, sich die zu notieren oder zu merken, dass man immer wieder dahin zurückkehrt. Darüber hinaus, wie ich ja schon gesagt habe, gibt es auch die Situation, dass man einfach die Bibel liest und hat nicht sofort diesen Kraftimpuls, den man sofort so spürt, diesen Energiekick. Trotzdem ist das unglaublich wichtig. Ich würde das sogar als noch wichtiger bezeichnen. Dieses tägliche Bibellesen, einfach langsam betend die Bibel zu lesen, das ist wie tägliche Nahrung. Und wir spüren das nicht sofort, nicht immer. Natürlich, wenn wir das machen, dann haben wir dafür auch öfter die Erfahrung, wie jetzt gerade mit Johannes 1, dass etwas einen sofort anspricht. Diese Erfahrung macht man natürlich nicht, wenn man nie die Bibel liest. Aber man liest oft die Bibel und spürt es nicht sofort. Trotzdem, der Effekt ist trotzdem da. Das ist über die Zeit. Ich will das vergleichen mit Vitaminen nehmen. Vielleicht sind hier welche gegen Vitamine, aber denk dir ein anderes Beispiel aus. Aber ich will sagen, nimm täglich Vitamin D3, wenn du einen niedrigen Level hast und hier im Harz wohnst, im Nebel. Vitamin D3, absolut wichtig. Du nimmst nicht jetzt 1000 Einheiten Vitamin D3 und sagst, boah, heute haben mir die Vitamine voll geholfen. Aber mach das über den Winter, du merkst am Ende einen Riesenunterschied. Nach 2 Monaten, du kannst es vielleicht gar nicht mal darauf zurückführen. Und so ist es auch mit dem Wort. Wir nehmen es täglich auf und es macht in uns was. Es bewirkt in uns das Leben. Es bewässert sozusagen unser Herz. In Jesaja 55 steht, mein Wort ist wie der Regen, der auf die Erde hinabfällt. Und so ein Regentropfen macht noch nicht viel. Und dann kommt noch ein Regentropfen und noch ein Regen. Und es tröpfelt so und so wird die Erde befeuchtet und bringt Frucht. Und das geht über das Jahr. Das ist nicht immer so der große Schwall, der große Wasserfall, der jetzt auf uns hereinbricht. Aber das ist so der Regen, der auf uns fällt und der das Leben spendet. Über die Zeit wächst da was. Und so ist das tägliche Bibellesen. Es ist durch nichts zu ersetzen. Ich kenne Zeiten in meinem Leben, wo ich mich unglaublich lebendig gefühlt habe. Und ich kenne auch die Zeiten, wie es ist, wenn man sich tot fühlt. Und das sind immer Zeiten, wo ich das Bibellesen lange vernachlässige. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die das genauso bestätigen können. Wenn ich die Bibel lese, dann kommt das Leben zu mir. Wir haben gerade das gehört, das Wort wurde Fleisch. Also, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ein paar Verse weiter. Das ist damit gemeint, dass Jesus ist das Wort. Und dadurch, dass wir das Wort aufnehmen, haben wir einen sehr direkt eine Möglichkeit, Jesus aufzunehmen. Und dann haben wir Leben und wir können das Leben jetzt so genießen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nur Leben hat, wenn man Bibel liest. Dann würde es ja Sinn machen, 24 Stunden nur Bibel zu lesen. Alles andere ist Sünde, alles andere ist schlecht. Vielleicht nochmal Lobpreis zwischendurch und Gebet. Du kannst auch mal Fußball spielen gehen und dich dabei lebendig fühlen. Aber ohne Jesus hat man das Leben nicht. Wir haben unseren Vers. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das heißt, wir brauchen erstmal Leben, um dann auch das Leben genießen zu können. Und wir dürfen auch das Leben genießen. Wir dürfen all das Schöne genießen, auch was nicht jetzt, diese primären geistlichen Tugenden sind. Dürfen wir auch genießen, sollen wir auch genießen, aber wir sollen sie mit Jesus genießen. Und ich will nicht sagen, man soll jetzt nur noch Bibel lesen, nur noch Lobpreisen, nur noch beten. Natürlich, aber man soll es mit Jesus machen, man soll das Leben mit Jesus genießen. Es gibt aber auch Dinge, ich will jetzt, bei dem Gedanken, den halt nicht zu übertreiben, dass man sagt, Moment, ich kann ja alles genießen, wenn ich Jesus habe. Nein, es gibt Dinge, die kannst du nicht genießen, das ist die Sünde. Denn die Sünde ist der Tod. Römer 6, 23 heißt es, der Sünde sollt ist der Tod. Oder Jakobusbrief, die Sünde gebiert den Tod. Du kannst nicht das Leben, das Jesus spendet, missbrauchen und irgendwie in den Tod importieren. Das geht nicht. Natürlich stimmt das, was wir vorhin gehört haben aus Johannes 5, die seine Stimme hören, werden vom Tod in das Leben übergehen. Die lebensspendende Kraft Jesus benutzt er, um die Menschen, die Toten, aus dem Tod herauszureißen und nicht um das Leben in den Tod zu importieren. Wir können nicht Sünde genießen, wenn wir vorher Bibel gelesen haben. So, das geht nicht. Wir werden immer dann schwanken zwischen Leben und Tod. Wir werden immer schwanken zwischen Zeiten, wo wir uns richtig schlecht fühlen und dann wieder uns aufbauen lassen. Die Sünde widerspricht dem Leben. Diese Erkenntnis übrigens hatte der Prediger auch. Wo ich schon Prediger gesagt habe, muss ich das noch sagen. Wenn man Prediger zu Ende liest, hat man das Gefühl, am Ende kommt ein Punkt, wo er nochmal sagt, alles ist nichtig, alles ist sinnlos, wir werden eh alle sterben und dann setzt er einen Punkt. Und man hat das Gefühl, jetzt ist das Buch vorbei und dann macht er nochmal so ein extra Kapitel, die letzten paar Verse, wo auf einmal, wenn man das liest, hat man das Gefühl, jetzt ist irgendwie der Vorhang gefallen, jetzt geht die Sonne wieder auf, alles wieder gut, man kann in Frieden weiterlesen und dann sagt er, lass uns nochmal kurz das Wichtigste nochmal festhalten. Der letzte Vers. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das ist der ganze Mensch. Also der Prediger sagt, alles ist sinnlos. Ich habe alles ausprobiert. Ich war auf Partys, ich habe mich gefreut. Ich finde es gut zu feiern, ich finde es gut Sport zu treiben. Guter Wein, gute Küche macht das Leben schöner. Es ist besser zu genießen als zu hungern, klar. Aber letztendlich ist alles sinnlos. Und dann sagt er am Ende, aber Moment, es gibt eine Sache, die ist gar nicht so sinnlos. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Da ist er noch nicht so bei dem Punkt, dass er sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. So weit kommt er nicht, aber dass er zumindest sagt, es gibt eine Sache, die habe ich nie bereut. Und das ist, wann immer ich Gott gehorcht habe. Er sagt, ich blicke auf mein Leben zurück. Und so viele Dinge in meinem Leben, wo ich einfach zurückblicke und denke, wozu war das gut? Es gibt manche Dinge, die bereuen wir unmittelbar. Es gibt manche Dinge, da halten wir uns im Moment, wo wir das sagen, für furchtbar schlau. Und dann einen Tag später oder 10 Jahre später schauen wir zurück und denken, was hast du für einen Quatsch erzählt? Das war richtig, das war daneben. Und bereuen es einfach. Und es gibt manche Dinge, die bereuen wir nie. Und die Dinge, die wir nie bereuen, sind die, wo wir wirklich gelebt haben. Und das, was der Prediger sagt, ist, da, wo ich Gott gehorcht habe, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist nicht so sinnlos wie all das andere. Weil außerhalb von Gottes Geboten, wo wir in die Sünde gehen, wir wieder das Leben verlassen. Jetzt nicht, dass wir, ich will nicht sagen, dass wir unser ewiges Leben verlieren. Also ich will nicht sagen, dass ein Christ, der sündigt, zack, wenn du sündigst und dann stirbst, kommst du in die Hölle. Das ist nicht der Fall. Aber du verlierst diesen Zugang zum Leben, dieses Lebendigsein. Früher oder später muss der Mensch sich entscheiden. Auch ich meine jetzt der bekehrte Mensch, welches Leben er führen will. Und will er wirklich das Leben führen? Will er nur hier jetzt noch die Hölle ausleben und dann komme ich irgendwann in den Himmel? Oder will er wirklich das Leben haben? Und das Leben ist nur im Sohn und ist in der Beziehung zu, ist in der Beziehung, zu Jesus. Ich habe es vorhin schon gesagt, wer meine Stimme hört, und mit dem Hören ist nicht gemeint, wer sie einmal gehört hat, sondern wer sie hört und hört und hört. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, kennen. Also in einer Beziehung zu leben. Seine Stimme zu hören, bedeutet das Leben zu bekommen. Umgekehrt bedeutet auch ewig zu leben, ewig seine Stimme zu hören. Wir haben es vorhin gesungen, du und ich sind unzertrennlich, wir sind alle Ewigkeit. Nur durch dich bin ich lebendig. Also weil wir haben ewiges Leben, weil wir eine ewige Beziehung zu Gott haben. Und dass wir ewig leben, bedeutet, dass wir ewig seine Stimme hören. Und wenn wir dieses ewige Leben jetzt schon genießen wollen und es spüren wollen in uns, wie es im Himmel ist, dann brauchen wir sein Wort. Wir brauchen den täglichen Zugang zu ihm. Wir können das haben. Ich meine, das ist ja da. Das ist ja, das liegt da für. Das ist ja kein Hexenwerk. Man muss es einfach nur aufschlagen. Und wie gesagt, man liest. Ich kenne das manchmal, man sitzt abends da, Freitagabend, nichts zu tun. Was mache ich? Ich könnte ja einen Film gucken, ich könnte ja YouTube gucken. Alles langweilig, alles bringt mir nichts. Ich könnte ja mal Bibel lesen, fange an zu lesen, fühle mich nicht besser, lese weiter, fühle mich nicht besser, lese weiter, fühle mich nicht besser. Gehe am Abend ins Bett und denke, ich fühle mich ganz gut. Aber noch nicht jetzt so, aber mach das jeden Abend. Das Leben hat eine ganz andere Qualität, das ändert sich. Also die Änderung bleibt nicht aus und man hat einfach das Leben. Welchen von den ganzen schlauen Sätzen soll ich jetzt zum Abschluss wiederholen? Ich lese meinen 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und Gott sei Dank, wir haben Zugang, unmittelbaren Zugang zu ihm durch sein Wort. Das Wort des Lebens. Amen.